Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Man versteht dich eben eher als Sprachrohr der Regierenden und nicht als Opposition, die das Ganze kritisch hinterfragt. Und man hat kein Störgeräusch, dass man diese Nähe hat. Man freut sich, wenn man eingeladen ist, in einem Regierungsflieger mitfliegen darf und macht schnell ein Selfie auf der Gangway und am besten winkt noch der Ministerpräsident oder der Minister hinten im Bild. Und das findet man toll. Und es gibt ja auch ein ganzes Kapitel über Seitenwechsler, also Leute, die vorher Redakteure waren und dann ins Ministerium wechseln oder in die Parteizentrale und dort Pressesprecher werden.
Herzlich willkommen, Alexander Teske. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
Ich lese Sie kurz vor. Sie arbeiten seit 30 Jahren als Journalist, zuletzt 6 Jahre als Redakteur bei der Tagesschau in Hamburg, haben aktuell ein Buch rausgebracht, was ich mit Freude gelesen habe, Inside Tagesschau. Darüber werden wir heute sprechen. Sie waren aber auch 15 Jahre für den MDR tätig und berichteten 5 Jahre lang für Sat.1, RTL und Pro7. Sie haben dieses Buch geschrieben, ich habe es gerade schon in die hochgehalten, und es hat den Untertitel Zwischen Nachrichten und Meinungsmache. Medienkritik oder generell der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehen schon seit einer Weile, würde ich sagen, im Fokus auch mal von Kritik. Bevor wir vielleicht auf die hauptsächlichen Kritikpunkte eingehen und auch andere, wäre es für mich gut, wenn Sie mal kurz noch erklären, als Sie da in der Redaktion gearbeitet haben, wofür ist diese Redaktion eigentlich inhaltlich tätig? Welche Formate bedient sie zum Beispiel?
Also offiziell heißt das ja ARD Aktuell in Hamburg und die bestückt für die ARD die Tagesschau, die Tagesthemen, tagesschau.de, also die Online-Auftritt, alle Social-Media-Kanäle, die waren recht früh auf Social Media, aber sind da auch sehr erfolgreich, Instagram, TikTok, X, Facebook. Und dann haben sie noch einen eigenen Nachrichtenkanal, Tagesschau 24. Das sitzt alles in einem eigenen Haus. Das ist wie so ein Staat im Staate auf dem Gelände des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg-Lockstedt. Ein 20 Millionen teurer, schicker Neubau, 2018 eröffnet. Alle sollten schön toll zusammenarbeiten. Dann ist man eingezogen, dann kam Corona und dann wollte man nicht mehr so eng zusammenarbeiten, sondern möglichst weit auseinander oder ging ins Homeoffice, soweit es möglich war. Genau, und die ARD in dem Sinne gibt es ja eigentlich nicht. Das sind ja alles Zulieferredaktionen, die das Programm machen, oder jedes dritte Programm ist für eine Sendung zuständig. Und der Norddeutsche Rundfunk hat eben gesagt, okay, wir kümmern uns um die Nachrichten, also Tagesschau und alles, was dazugehört.
Mhm. Und was war jetzt Ihr Job da in der Redaktion? Was war Ihre Tätigkeit?
Also das ist eine kleine Abteilung, die sonst eher nicht so im Fokus steht. Das ist die sogenannte Planung, die Themen vorsortiert. Also man kann ja hunderte Nachrichten am Tag bringen und 10 schaffen es am Ende in so eine Sendung. Beziehungsweise natürlich auch tagsüber auf die Nachmittagssendung oder eben den Nachrichtenkanal. Das muss vorsortiert werden, was wir machen wollen. Es gibt ja im Minutentakt kommen über die Agenturen Meldungen herein. Die Tagesschau hat, glaube ich, also alle, die man in Deutschland so abonnieren kann, Nachrichtenagenturen abonniert, und das ist eine Flut. Also die Eilmeldungen, die sind dann akustisch, aber auch optisch markiert, rot oder piepsen, und aus diesem Wust was zu destillieren und vorzusortieren, das war unsere Aufgabe. Wir haben natürlich auch alle Zeitungen da gehabt und reingeschaut. Wir haben versucht, Rundfunk zu hören, den Online-Portal im Blick zu behalten. Und bei uns haben wir eben auch die Korrespondenten angerufen. Also egal, ob die aus dem Ausland oder aus dem Inland, und haben Themen vorgeschlagen, oder wir haben sie angerufen und gesagt, wir hätten da gerne was. Und dann wurde eben mit einer Planung festgemacht, okay, du machst einen Beitrag für die 17 Uhr oder eine Live-Schalte für die 20. Und es wird eben auch schon geguckt, wie sieht's denn in der nächsten Woche aus? Gibt es da wichtige Parteitage oder Wahlen? Also voraussehbare Termine, die man dann auch schon fest einplanen kann. Dann gibt es natürlich noch die Sachen, die ganz kurzfristig passieren. Dann muss man den Korrespondenten, der vielleicht schon frei hat oder am Feierabend ist, wieder reinrufen und sagen, ja, jetzt aber ganz schnell.
Mhm. Sie schreiben in dem Buch auch fast von so einem Zustand wie Nachrichten-Junkietum, ne? Dass es der Strom der Nachrichten so enorm wird, dass man eigentlich gar nicht mehr davon wegkommt, oder?
Das hat was von einer gewissen Sucht, ist schon so, ja. Also ich habe das jetzt, als ich aufgehört habe, regelrecht genossen, mal ein Jahr mich so ein bisschen rauszuziehen. Also ich habe natürlich die wichtigsten Nachrichten so in einer Zusammenfassung am Tag schon noch konsumiert, aber ich glaube, alle Nachrichtenredakteure haben so Push-Meldungen abonniert, wo, wenn also was Wichtiges passiert, dann bekommen sie von allen Süddeutsche, Spiegel, ZDF und so weiter die Eilmeldung, sodass da manchmal dann 20 Mal dieselbe Meldung reinkommt. Merz zum Kanzler gewählt oder irgend sowas. Und das sorgt natürlich dafür, dass man den ganzen Tag mit Nachrichten versorgt wird. Und man hat auch das Gefühl, wenn man jetzt 3 Wochen in Urlaub fährt, früher war man da wirklich völlig raus. Also dann habe ich vielleicht am Strand mir irgendwie eine 3 Tage alte Süddeutsche gekauft. Aber ich war nicht so dabei, wie man das jetzt ist. Jetzt nimmt man eben das Handy, hat wirklich im letzten Winkel der Welt WLAN. Und natürlich macht man dann auch die Nachrichtenseiten auf und ist immer informiert und damit auch geistig immer dabei. Und nach 30 Jahren habe ich das genossen, daraus zu sein. Das ist schon so ein bisschen wie so eine Sucht. Ich weiß, dass viele Kollegen dann wirklich immer dieses Handy nehmen und andere checken vielleicht Sportergebnisse oder Börsenindizes, aber die Nachrichtenmenschen checken die neuesten Nachrichten.
Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt diesen Strom an Nachrichten, an Meldungen und dann gilt's zu planen oder zu sondieren, was nehmen wir davon. Und das ist ja eine hochrelevante Entscheidung, weil, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber die Tagesschau ist sozusagen die Nachrichtensendung Deutschland mit einem enormen Marktanteil, Sie wissen das besser als ich. Aber es wäre schön, ich frage mich sofort, wie entscheidet sich jetzt, wie und wer, was wird denn nun gebracht? Wie läuft der Prozess ab von hunderte tausend Nachrichten zu, das bringen wir, das ist relevant.
Also früher war es tatsächlich so, dass die Tagesschau ja einfach auch wirklich der Gatekeeper war. Was nicht in der Tagesschau vorkam, das hat viele Zuschauer nicht erreicht. Jetzt ist es so, es spielt immer noch eine große Rolle, was sie zeigt und was sie nicht zeigt, aber es ist nicht mehr ganz so dramatisch, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, sich alternativ zu informieren.
Hm.
Ja, dieses Vorsortieren, es gibt so Nachrichtenkriterien der Relevanz. Also alles, was nah ist in unserem Leben, spielt natürlich eine größere Rolle, als wenn es weit weg ist. Dann natürlich politische Nachrichten werden immer hochgewichtet sein. Bekanntheit ist ein Nachrichtenkriterium. Also kennen wir die handelnden Personen? Gibt es Opfer zu beklagen? Also zunehmend gibt es als Kriterium auch den sogenannten Gesprächswert. Also wäre das ein Thema, mit dem man sich abends, wenn man sich mit Freunden in der Kneipe trifft, ein Gespräch eröffnet? Also das hat früher keine Rolle gespielt, aber ist jetzt eben öfter so. Und also ich würde auch sagen, Unterhaltung spielt zunehmend in Nachrichten eine größere Rolle, ja.
Mhm.
Das sind so objektive Nachrichtenkriterien, die alle in den Journalistenschulen lernen. Und dann gibt es aber trotzdem, natürlich sind wir alles Menschen, ganz subjektive Kriterien, die wir anwenden, geprägt durch unser persönliches Erleben und unser Weltbild, wonach wir das dann sortieren. Und natürlich deswegen gibt es auch in der Redaktion eben immer unterschiedliche Auffassungen bis hin zu Streit darüber, ist das jetzt eine Nachricht oder ist es keine.
Mhm. Und da kommt immer wieder im Buch der sogenannte Chef vom Dienst vor. Und ich glaube, für mich interessant ist, wie läuft die Entscheidungsfindung ab? Also sagt der Chef vom Dienst, nehme ich nicht? Ist das höchst demokratisch? Also wie läuft dieser Prozess ab, dieses Abgleichen, was möchte der Chef vom Dienst, was hat er für Befugnisse und was haben die Redakteure zu sagen? Sie sprechen auch von den sogenannten Einsern, weil vielleicht können Sie das auch nochmal erklären, wer das ist.
Also man kann die Gehaltstabelle, das ist ja wie beim öffentlichen Dienst, die ist öffentlich einsehbar, kann man nachschauen in der RDE und dann sieht man die Gehaltstabellen und in der 10 sind die Menschen eingruppiert, die das wenigste verdienen und in der 1 ist die höchste Vergütungsgruppe und deswegen die sogenannten Einser und in der Regel ist man dann ja, wenn man Chef vom Dienst ist oder Planungschef, unbefristet angestellt und eben in der höchsten Vergütungsgruppe, wo man eben auch nochmal alle 2 Jahre ein bisschen höher rutscht und irgendwann ist man da am Ende angelangt und verdient. Ich glaube, das letzte Alt, was ich da gesehen hatte, waren irgendwie 11.500 Euro brutto im Monat. Und dazu kommen einfach noch sehr, sehr hohe Pensionsansprüche. Also ich habe mir das selber jetzt gerade mal ausgerechnet, dadurch, dass ich 15 Jahre eher aufgehört habe, freiwillig haben sich meine Pensionsansprüche halbiert. Also das ist schon sehr attraktiv.
Mhm.
Und ein Grund, warum die Leute da bleiben und nicht wechseln. Aber Fluktuation ist normalerweise im Medienbetrieb üblich und natürlich auch gut. Und wenn man keine anderen Redaktionen kennt, sorgt das dafür, dass man eben denkt, man macht alles richtig und man sieht gar nicht, dass andere das vielleicht anders machen und vielleicht sogar besser machen. Mhm. Ja, und diese Einser, diese Chefs vom Dienst, das ist so ein exklusiver Kreis von so circa 10 Leuten, die eine sehr hohe Macht haben. Also ich habe das eben beim Privatfernsehen als nicht ganz so mächtig erlebt, denn auch beim Mitteldeutschen Rundfunk hatten die Planer mehr Einfluss. Aber bei der Tagesschau ist tatsächlich so, 2 dieser 10 haben an dem Tag Dienst. Der eine ist für Wort zuständig, der andere fürs Bild. Und einer von beiden hat den Hut auf. Er hat dann im Dienstplan so einen Punkt. Und das rotiert aber, also jeder hat mal den Punkt. Und der einen Punkt hat, der trifft letzten Endes die Entscheidung. Und ja, da kommt dann früh in die Planung. Und normalerweise soll es so sein, dass wir ihnen dann was vorschlagen und dass man dann gemeinsam diskutiert und dann nochmal in der Redaktion auch nochmal diskutiert. Ich habe es aber so wahrgenommen, die hatten eigentlich schon sich aufgeschrieben, was sie wollten und haben uns eigentlich nur in der Planung dann diktiert, was sie haben wollen. Natürlich haben die gesehen, was wir im Plan ihnen schon so vorschlagen, aber die hatten sehr, sehr klare Vorstellungen. Und wenn wir was für wichtig erachtet haben, haben wir das natürlich manchmal geschafft, sie zu überzeugen. Aber das war sehr schwer. Und in der Mehrzahl der Fälle haben sie das entschieden. Und natürlich gab es dann, das war schon recht früh, also so um 10, also schon 10 Uhr war, sagen wir mal, 90% der Sendungen abends um 8 bestellt. Mhm. Und alles, was nur am tagsüber passiert ist, dann aktuell wurde eben nach und nach dazu gekommen. Und natürlich gibt's im Laufe des Tages auch noch Redaktionskonferenzen. Und natürlich wird da auch diskutiert, aber die Chance, dort noch was umzustoßen, ist nicht sehr hoch.
Also ich höre da eine klare Hierarchie raus und auch eine ziemliche Machtposition einer Person gestalterisch zu wirken, inhaltlich zu wirken. Und Sie schreiben einmal, habe ich in dem Buch gelesen, das Zitat, unsere Arbeit haben wir immer nach Gefühl gemacht. Einen festgesteckten Rahmen gibt es dafür nicht. Das ist interessant, weil, also ich bin jetzt natürlich davon ausgegangen, dass der Medienstaatsvertrag zum Beispiel ein elementarer Bestandteil ist bei der Frage, wie mache ich das jetzt? Weil da stehen ja Eigenschaften drin, wie Ausgewogenheit, Vielfalt, Neutral, Sachlichkeit. Bin ich davon ausgegangen, es ist sozusagen wie die Bibel, wo klar ist, also daran müssen wir uns immer halten. In Ihrem Buch klingt es anders. Also, Wie umschreiben Sie dieses Nachgefühl gemacht?
Also es gibt ja klare Grundlagen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man kann die nachlesen, aber es ist eben nicht so, wenn man da anfängt, dass man die in die Hand gedrückt bekommt und dass wir darauf eingeschworen werden oder so. Sondern man müsste die sich selber raussuchen und nachlesen. Ich kannte sie nur, weil ich eben jahrelang dafür gekämpft habe, dass es im Mitteldeutschen Rundfunk eine Redakteursvertretung gibt und als Grundlage für diese Gespräche, um die Politik zu überzeugen, dass sie den MDR überzeugt, sowas einzurichten, was alle anderen Sender haben, haben wir natürlich auch immer diesen Medienstaatsvertrag und sowas zitiert. Deswegen kannte ich die. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was man in einer Redaktionskonferenz sich um die Ohren haut und daraus zitiert. Also das ist, jeder weiß, dass es das gibt, aber das, ich, wenn man jetzt so spontan Redakteure der Tagesschau einladen würde und überraschend fragen würde, was steht da eigentlich so drin, was sind die Grundlagen eurer Arbeit, würden, glaube ich, einige echt ins Schwimmen kommen. Aber das ist vielleicht auch eher was für die Aufsicht, also für die Rundfunkräte, die dann sich eher mal so darauf berufen. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn man da öfter das reflektieren würde, was steht da eigentlich drin, zum Beispiel eben Chancengleichheit aller Parteien und dass man eben für eine ausgewogene Meinungsvielfalt sorgen sollte. Und das ist passiert ja leider nicht.
Also da würde ich auch einhaken, das habe ich gerade gestern erst gelesen. Diese Rundfunkräte, es wäre eigentlich deren Job, als Gremium zu wirken, wenn was nicht dem Medienstaatsvertrag entspricht, ist das so ein bisschen eine Verantwortung dieser Rundfunkräte?
Also die Rundfunkräte sind die entscheidenden Leute, was die Aufsicht betrifft. Also weil irgendjemand muss ja die Aufsicht haben. Und das Problem ist nur einfach, dass die alle ehrenamtlich sind. Ich glaube, bis zu 40% sind von Parteien entsandt. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass das verdiente Parteimitglieder sind, deren Parteikarriere schon zurückliegt. Und dann wird da irgendwas für sie gesucht. Da ist nichts zu verdienen. Die kriegen nur Aufwandsentschädigung, aber sind weiter wichtig. Das Problem ist einfach, dass das keine Medienfachleute sind. wissen Sie jetzt auch nicht alle, das soll ja einfach sozusagen ein Abbild der Gesellschaft sein, aber gerade da, wo ich herkomme aus dem Osten, ist natürlich, spielen die Parteien keine Rolle. Ja, da gibt's gar keine große Parteienbindung. Und wenn die da 40% Rundfunkräte Stellen besetzen, dann ist es auch kein Abbild der Gesellschaft. Oder die Kirche ist da vertreten. Auch im Osten sind keine Leute in der Kirche, schon gar nicht in der katholischen oder so, die dann da ganz selbstverständlich mit drin sitzen. Und dann gibt es ganz viele Vereinsvertreter. Der Vorsitzende des Norddeutschen Rundfunks ist zum Beispiel vom Landesseniorenverband Niedersachsen entsandt. So. Das ist völlig okay, aber ist natürlich eben kein Fachmann. Und dann lässt er sich vom Sender eben natürlich auch entsprechend beraten, beeinflussen. Und es ist dann im Zweifel natürlich niemand, der dagegen argumentieren kann und sagen kann, nee, das stimmt ja gar nicht, was er mir erzählt, weil ich weiß es besser. Mhm. Deswegen ist meine Theorie, und ich glaube, ich stehe da eben auch wirklich nicht alleine, dass die Aufsicht nicht wirklich funktioniert.
Mhm. Es gab einen Punkt oder ein Kapitel in dem Buch, da ging es um diesen Staatsfunk-Vorwurf, ne, der vielleicht auch immer lauter geworden ist. Es ist doch Staatsfunk, ist doch gesteuert. Sie entgegnen dem eigentlich, dass es nicht so ist. Sie haben das nicht erlebt. Aber wenn ich das Buch so richtig verstanden habe, ist es sowas wie, das Milieu der Redakteure und vielleicht auch dieser Einser ist dem so nah, vielleicht von den Leuten, die Entscheidungsträger sind in Politik, dass es das auch gar nicht bräuchte. Also, dass die ein sehr ähnliches soziales Milieu teilen. Oder wie haben Sie das erlebt? Also, Sie sprechen ja auch selber davon, dass nicht alle repräsentiert sind. Und zeigt sich das sozusagen die Auswahl der Themen auch da, wo die Leute herkommen, diese Einser und Chef vom Dienst, wie die leben, dass es da gar keinen Einfluss bräuchte, sondern eher vielleicht politiknah, regierungsnah berichtet wird? Oder kann man das so nicht sagen?
Ich wollte ja ursprünglich so ein Erklärbuch schreiben. Ja. Man kann da auch noch so Elemente sehen, weil mir klar geworden ist, dass es ein großes Unwissen gibt darüber, wie Nachrichten funktionieren. Und weil eben tatsächlich Leute denken, ja, da ruft früh das Kanzleramt an, diktiert die Themen und gleicht das dann vielleicht am Abend nochmal ab und liest sich das vorher durch und geht mit einem Rotstift durch. Und ich weiß ja, ich bin in der DDR groß geworden, ich habe Propagandanachrichten tatsächlich gesehen, zensierte Nachrichten und kenne den Unterschied und sage, das ist nicht zu vergleichen. Mhm. Aber natürlich versteht man sich bei der Tagesschau als eine Art Regierungsfernsehen, insofern, dass man jetzt nicht besonders kritisch die Arbeit beleuchtet. Nun wechseln die Regierungen ja, also es ist jetzt nicht so, dass man immer auf der rot-grünen Seite steht, wenn die in der Regierung sind. Aber tendenziell kommen die öfter vor, weil man sich mehr in diesem parteipolitischen Milieu Linke, SPD, Grüne verortet. Also ich glaube, es gibt keinen einzigen AfD-nahen Redakteur dort bei der Tagesschau und auch nicht vom BSW. Vielleicht vereinzelt CDU. Aber wenn man da Wahlen machen würde, wäre das ziemlich eindeutig anders, als die Bevölkerung jetzt gewählt hat. Und das ist so ein vorauseilender Gehorsam, das wirkt eben unbewusst, ja. Wir sind ja alles nur Menschen und die Objektivität, die wir den Leuten verkaufen, dass es eben sachlich, nüchtern, neutral ist, ist ein Ideal, die man hinterherjagt, aber was man natürlich nie einlösen kann. Man muss auch immer sehen, den einen ist die Tagesschau zu links, den anderen zu rechts, das gibt's auch. Also es werden sich immer welche darüber aufregen. Aber tendenziell würde ich schon sagen, ist es eben eher links und das ist jetzt nicht so, dass sie da früher auf Arbeit kommen und sagen, wir müssen die Leute erziehen, sondern unbewusst, man teilt bestimmte Werte, Einstellungen und die finden sich natürlich dann am Abend in der Sendung wieder, beziehungsweise eben auf der Homepage oder wo auch immer.
Und Sie beschreiben ja auch bildhaft teilweise so Sitzungen oder so politische Haltungen, die sozusagen öffentlich auch kundgetan werden durch Pullover und so. Also das ist, es gibt so wirklich einen Eindruck davon, dass da gewisse Haltungen vorherrschen und die aber auch offen gezeigt werden. Es ist nicht unter versteckter Hand.
Also es ging mir ja auch nicht darum, Kollegen zu diffamieren, wenn ich jetzt über die gesprochen habe oder geschrieben habe, aber es war so eindrücklich. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt, würde ich nie machen, aber wenn ich jetzt da mit einem Pullover von Böse Onkels oder Freiwild durch die Redaktion gelaufen wäre jeden Tag, das hätte natürlich Ärger gegeben und Reaktionen erzeugt, hätte irgendwann mal jemand gesagt, nee, also bitte. Aber es war selbstverständlich, dass man eben mit linken Bands durch die Gegend läuft. Da hatte auch keiner ein Störgeräusch dabei. Das fand keiner komisch. Da hat ja jetzt, das ist ja jahrelang so gewesen. Da hat keiner gesagt, du überleg doch mal, ist das schlau? Da stand dann zum Beispiel Feine Sahne Fischfilet drauf. Und das ist eine Band, die im Verfassungsschutzbericht steht. Also nicht nur von Mecklenburg-Vorpommern, sondern eben auch von Sachsen, auch nicht nur einmal, die wirklich sehr, sehr problematische Texte singen und zu Gewalt gegen Polizisten aufrufen und sich auch nie distanziert haben. Und das an dem Tag, wo die eben auch ein Konzert geben gegen Rassismus, aber dort eben auch ganz problematische Inhalte auf der Bühne und im Publikum gerufen wurden und das eben auch in dem Tagesschau-Berichten nicht transportiert worden ist. Und das halte ich schon für problematisch und vor allen Dingen eben nicht nur, dass der Kollege das anzieht, das ist ja das eine, sondern dann, dass eben auch niemand anders sich dabei was denkt, dass es vielleicht besser ist, mit neutraler Kleidung auf Arbeit zu kommen, weil auch jeden Tag dort Besuchergruppen herumgeführt werden, weil das ist ja so ein Vorzeigeprojekt, nicht nur die Produkte sind das Aushängeschild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das Flaggschiff, sondern auch das Haus, was man sich dahin gebaut hat, dieser Newsroom. Da wurden eben sehr gerne Leute rumgeführt und man ist da wahnsinnig stolz drauf. Und das sind eben zum Beispiel auch Politiker. Und dann habe ich mir so vorgestellt, okay, ein Innenminister mit CDU-Parteibuch begegnet dann diesem Chef vom Dienst, der also so mächtig auch die Willensbildung im Land mit beeinflusst. Und sieht dann, das ist seine Haltung. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ja, ich habe da noch das Beispiel drin von dem, der in Rente gegangen ist und dann so einen Blog gegründet hat und da jeden Tag seine politische Meinung kundgetan hat. Und ja, man kann es das ja durchlesen, das ist sehr, sehr eindeutig, also im Stile eines Wutbürgers. Also selbst Habeck ist für ihn schon viel zu weit rechts.
Mhm. Ja, das habe ich gelesen. Ich bleibe nochmal kurz bei dem Staatsfunkvorwurf. Haben Sie diesen Leak des Bayerischen Rundfunks mitbekommen? Da wird die ehemalige, damalige bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel soll interviewt werden. Alle bereiten sich vor, sozusagen die Schalte soll gleich losgehen und da ist die Moderatorin Ursula Heller. Und da sagt im Prinzip die Moderatorin der Gesundheitsministerin, da können sie sich dann irgendwie rausreden und dann sagen sie so und so und so und so und so und so. Und das ist wie so ein freundschaftliches Gespräch, alles total nett und hat hohe Wellen geschlagen. Also ich habe es natürlich auch gesehen und dachte mir, also das ist weit weg von neutral, wenn die Moderatorin vorher kundgibt, worum es geben wird und wie sich dann die Ministerin rausreden könnte bei einem Thema. Das ist schon eher staatsfunkähnlich, obwohl es da in die andere Richtung ist, weil ja plötzlich die Berichterstatterin der Politikerin Tipps gibt. Aber als Sie es gesehen haben, oder jetzt, wenn Sie es auch hören, ist das was Ungewöhnliches, was Sie noch nie erlebt haben? Oder kennen Sie sowas im Interview mit Politikern?
Also ich kann dazu natürlich auch nichts sagen. Ich habe das auch nur staunend gelesen. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Da gibt es eine gewisse Nähe. Und das meine ich mit, man versteht sich eben eher als Sprachrohr der Regierenden und nicht als Opposition, die das Ganze kritisch hinterfragt. Und man hat kein Störgeräusch, dass man diese Nähe hat. Man freut sich, wenn man eingeladen ist und einem Regierungsflieger mitfliegen darf und macht schnell ein Selfie auf der Gangway und am besten winkt nach der Ministerpräsident oder der Minister hinten im Bild und das findet man toll. Und das gibt ja auch ein ganzes Kapitel über Seitenwechsler, also Leute, die vorher Redakteure waren und dann ins Ministerium wechseln oder in die Parteizentrale und dort Pressesprecher werden. Und manche wechseln hin und her immer wieder und steigen dabei immer weiter auf und sind erst Regierungssprecher und dann Intendant. Und das sorgt für so eine Nähe zwischen Politik und Medien, die verheerend ist, weil da man dann eben den Eindruck gewinnen könnte, die stecken alle unter einer Decke, was in dem Maße nicht so ist. Aber es gibt natürlich dann jedes Mal auch, man kennt sich ja dann auch mal, man duzt sich und hat die Handynummern und muss dann vielleicht ein Jahr später seinen ehemaligen Chef interviewen. Also wie viel kritische Distanz ist dann noch da? Und das ist schwierig und deswegen, wenn ich sowas lese, kann ich mir das gut vorstellen, dass es genau so passiert ist, ohne den Einzelfall beurteilen zu können. Aber ja, ich kenne einen anderen Fall zum Beispiel aus Thüringen, wo es ja den Vorwurf gibt, dass zwei MDR-Kollegen dem Verfassungsschutzpräsidenten einen Informanten genannt haben, ausgeliefert haben. Ich meine, es gibt den Informantenschutz. Ich habe auch das nicht hinterher recherchiert, aber der Bericht ist immer noch öffentlich seit längerer Zeit und nicht dementiert. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass da sehr viel dran ist. Und das ist natürlich verheerend, dass man eben denkt, okay, es ist mir wichtiger, die gute Beziehung zu diesem Behördenchef zu erhalten, weil der wird mir vielleicht noch 3, 4 tolle Geschichten exklusiv liefern, als jetzt eine kritische Geschichte mit diesem Informanten zu machen, die dafür sorgen könnte, dass er abgeschossen wird, dass der seinen Job verliert, weil er eben problematisch ist. Da gibt's gar kein Interesse dran. Ist aber die ureigenste Aufgabe der Presse, gerade von Investigativkollegen. Und deswegen ist das natürlich ein sehr erstaunlicher Fall.
Mhm. Und haben Sie den Eindruck, dass das an sich ein Problem ist? Also der Drehtüreffekt, den Sie ja sehr so umfangreich beschreiben, für mich auch sehr eindrücklich. Gibt es überhaupt ein inneres Problembewusstsein dafür? Oder ist es einfach genommen, weil es sehr vorteilhaft ist, zu glauben oder zu wissen oder zu ahnen, ich könnte dann in diese Position kommen? Oder ist es was die Leute innerlich bewegt, wo sie denken, oh, das ist eigentlich schwierig, aber ich mache es trotzdem?
Ich glaube, es gibt kein Problembewusstsein, sonst hätte man schon längst Regeln gefunden, das zumindest zu minimieren. Also man kann ja niemanden untersagen, sich einen neuen Job zu suchen. Aber was man natürlich schon machen kann, ist das Rückkehrrecht abzuschaffen, was das befördert. Also wenn ich jetzt bei der Bild-Zeitung arbeite und dann sage, okay, ich möchte gerne Pressesprecher der Grünen werden, dann muss ich kündigen und dann kann ich nicht zurückkommen. Und wenn ich nach einem Jahr feststelle, es hat nicht geklappt, dann muss ich mir was ganz anderes suchen. Ganz anders, wenn ich vorher beim ZDF arbeite und denke, ach Mensch, ich könnte doch jetzt mal Sprecher im Verbraucherschutzministerium werden, dann probiere ich das aus. Und nach 2, 3 Jahren merke ich, macht mir keinen Spaß. Oder das ZDF ruft an und sagt, ich habe da einen anderen tollen neuen Job für dich. Und dann können die zurückkehren, weil die in allermeisten Fällen ein Rückkehrrecht haben. Also ihr Job wird ihnen warm gehalten. Der ist dann nur für diese begrenzte Zeit, 2 oder 3 Jahre ausgeschrieben. Das heißt, jemand anders sitzt auf dieser Stelle, aber hat keinen unbefristeten Vertrag. Und wenn die zurückkommen, und das machen die eben auch manchmal, dann bekommen die auch alte Stelle. Und das natürlich einmal risikofrei mal sich auszuprobieren. Und dann kann man da eben immer hin und her wechseln. Das gehört dringend abgeschafft.
Mhm. Also das fand ich mit am eindrücklichsten, dass es wie geparkt ist. Die Leute gehen, sind wie ausgeliehen von einem Fußballverein und der könnte aber immer wieder zurückgehen. Das hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt existiert. Also beeindruckend. Ich würde gerne... Also was uns vielleicht verbindet oder mich mit diesem Thema ja stark verbindet, ist meine Arbeit hier, das, was ich hier mache, auch das Schreiben, hat eigentlich mit Corona, mit der Pandemiepolitik begonnen, weil ich frühzeitig den Eindruck hatte, also es gibt Meinungen zu Corona von Wissenschaftlern, die kommen nicht vor, die in öffentlich-rechtlichen Medien kommen die einfach nicht vor, aber sie sind international hoch anerkannt, also kompetent, weit über dem, was ich beim ARD hören darf. Und habe sie dann immer irgendwo suchen müssen, übersetzen müssen und dachte, okay, das ist interessant, aber es kam nie zusammen. Und dann dachte ich mal, okay, ausgewogen, neutral, sachlich würde ja bedeuten, ich höre auch mal den Epidemiologen oder den Public Health Experten. Aber es ist einfach nicht passiert. Gipfelte dann bei mir in sozusagen 110.000 Unterschriften, also 2 Petitionen, die wir hier um die Ecke sozusagen übergeben haben, mit einem ganz einfachen Wunsch. Wir wollen um 20.15 Uhr 3 Leute, die meinen, wir brauchen Lockdown, Masken und die Impfung, und 3 Leute, die meinen, wir brauchen es nicht. Und die sollen einfach nur sachlich darstellen, warum. Das war jetzt für mich nichts. Eigentlich war es was, weil ich dachte, das steht mir doch zu, nach dem Medienstaatsvertrag, nach dem Geld. Und dann hatte ich dann ein sehr eindrückliches Gespräch, komme ich nochmal drauf zurück, aber vielleicht bevor ich das mache, gerne mal, weil es ein Fokus meiner Arbeit ist, auch mal nochmal eine Lupe drauf. Wie haben Sie es wahrgenommen, als die Pandemiepolitik begann? Was hat es in der Redaktion gemacht? Was war da mit den Grundsätzen neutral, sachlich? Was ist geschehen? Wie haben Sie es erlebt?
Also es gibt schon ein paar Corona-Anklänge in dem Buch. Also die Berichterstattung taucht in manchen Kapiteln immer wieder auf, ist aber kein Schwerpunkt in dem Buch. Trotzdem kriege ich wahnsinnig viele Reaktionen genau darauf.
Ja.
Und das sagt mir, dass das eben ein großes Thema ist für viele Menschen. Es gibt ja eine sehr, sehr große Medienskepsis mittlerweile und ich glaube, man kann so richtig Wegmarken einschlagen, wann die gestiegen ist. Und das war eine Migrationskrise, das war während der Corona-Zeit, Ukraine-Krieg und jetzt Nahostkrieg, wo viele Menschen einfach sich mit ihrer Meinung, Haltung nicht wiedergefunden haben oder eben gedacht haben, ja, wird nicht ausgewogen berichtet und sich vielleicht auch belehrt fühlen. Ich glaube, dass die mediale Berichterstattung während der Corona-Zeit für tiefe Wunden gesorgt hat in einer Gesellschaft und das noch nicht aufgearbeitet worden ist. ich will mir auch keinen schlanken Fuß machen. Ich habe damals auch jetzt nicht so viel anders gedacht als die Mehrheit der anderen Journalisten. Was mich jetzt nur unterscheidet, ist, dass ich heute denke, wir müssen uns das angucken, wir müssen das aufarbeiten. Und ich sehe eine wahnsinnig große Unlust meiner Ex-Kollegen, aber generell eigentlich, das ist ja kein exklusives Problem der Tagesschau, sondern betrifft fast alle deutschen Leitmedien, dass sie keine Lust haben, ihre eigene Rolle aufzuarbeiten in dieser Zeit, weil sie dann natürlich selbstkritisch sein müssten. Und man überlässt das Feld eben meiner Beobachtung nach kleinen Blogs, den sogenannten Alternativmedien, und verliert aber damit, glaube ich, Leute. Also das wäre eine Aufgabe, die man hat ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Investigativrecherchen, die super ausgestattet sind, personell, aber auch monetär und was viele private Medien eben nicht mehr haben. Und die beschäftigen sich mit allem Möglichen und machen lieber die 100. AfD-Recherche. Aber Corona ist was man sehr, sehr, also mit spitzen Fingern anfasst. Und ich muss sagen, dass ich vieles auch eben nicht wusste so, und klar, man kann das ja jetzt ganz anders bewerten, man weiß mehr, und das wäre eben sinnvoll, das jetzt auch mal mitzuteilen. Ich habe lange nicht gewusst, dass man auch als Geimpfter noch infektiös sein kann. Ja, das war für mich, als das erfahren habe, ein Haarerlebnis, dass sozusagen ja viele Maßnahmen dann, die darauf fußten, überflüssig waren. Aber das ist jetzt nicht, man wusste es vielleicht nicht besser, das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die das besser wussten damals. Aber ich würde sagen, die Redakteure da bei der Tagesschau waren alle davon überzeugt. Wir haben denen aber natürlich jetzt auch nicht hinterher recherchiert. Ja, machen wir aber bei anderen Themen sonst auch nicht. Muss man fairerweise eben sagen, dass man natürlich, es gibt einen gewissen Vertrauensvorsprung, den man Behörden oder so einräumt. Man geht jetzt nicht davon aus, ich sage es mal überspitzt, wenn einem Fußballergebnis gemeldet wird, dass das falsch ist. Also natürlich verbreitet man offizielle Meldungen von Behörden oder Ämtern, ja, und fängt nicht an, die automatischen Frage zu stellen. Und so war das natürlich auch mit der Corona-Zeit. Aber irgendwann hätte man das natürlich schon, als sich das häufte, hätte man das durchaus tun können, das ein bisschen kritischer zu sehen.
Ja, und da, also das, was Sie beschreiben, erlebe ich auch viel mit dieser Glaubwürdigkeitsverlust, besonders in der Corona-Zeit, und dadurch auch mit einem großen Ärger oder auch einer Wut und einer Frust, zu sagen, ey, ich recherchiere mir hier den Arsch sozusagen auf, um rauszufinden, was ist hier eigentlich los, und darf dann in der Tagesschau, jetzt, ich überspitze es mal, ja, vermeintlich von den Leuten, die ich auch noch bezahle, darf ich mir dann Halbwahrheiten präsentieren lassen, weil die immer noch nicht wissen, dass die Infektion nichts mit Übertragung zu tun hat, obwohl es irgendwie seit Monaten klar ist. Also das ist natürlich ein enormes Spannungsfeld, was ich auch selber, als ich so gefragt habe, hey, was soll ich mal fragen, den Herrn, ja, wie konnte das sein, wie konnte man nur so berichten? Also diese Anspannung, die ist da, die habe ich so genauso gemessen, vielleicht wie Sie jetzt gerade sagen. Und ich denke auch, dass es aufgearbeitet werden muss. Sprechen ja alle von Aufarbeitung, aber die wenigsten tun es, sondern sie sagen, wir müssten eigentlich.
Ich glaube sogar, wenn man sich jetzt das Wahlergebnis ansieht, Verdopplung der AfD, dann sagen immer alle, das hat was mit Migration zu tun. Ja, natürlich. Ja, die Leute wollen eine andere Migrationspolitik. Aber die AfD ist eben auch die einzige Partei, die ganz klar sich in der Corona-Zeit positioniert hat. Ich würde gar nicht sagen, so aus innerer Überzeugung, aber die haben eben erkannt, dass ein Thema in Teilen der Bevölkerung, was woanders nicht abgeholt wird, und die haben sich darum gekümmert und machen eben Corona-Anhörungen und zur Aufarbeitung der Zeit und haben da jetzt so die Leute eingesammelt. Und da profitieren die jetzt auch davon. Weiß nicht, wie viel Prozent des Wahlerfolgs darauf zurückzuführen sind. Da wird mir zu wenig drüber berichtet.
Ich denke auch viel, und die meisten Leute vergessen, dass die AfD sozusagen als erste Schulschließung gefordert hat und stärkere Maßnahmen, als es alles begann, bevor sie dann umgeschwenkt sind. Aber die AfD war die erste, die gesagt hat, wir müssen die Grenzen zumachen. Man weiß also nie, wie sie reagiert hätten, wenn sie in Machtposition gewesen wären. Das ist spekulativ. Mir ist eine Sache, ich bleibe noch kurz bei Corona, obwohl es stimmt, dass es kein Hauptthema ist, aber es ist halt hier in diesem Kanal sozusagen wahnsinnig wichtig. Sie schreiben nämlich, dass autokratische Länder gerne Bilder sozusagen zu Propagandazwecken nutzen. Da geht es um eine Datenbank und wo man Bilder herholt. Und jetzt dürfen wir eigentlich 4 Jahre oder 5 Jahre nach Corona, dürfen wir immer noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen die Bilder von Bergamo, werden uns immer noch präsentiert. Der Bayerische Rundfunk hat längst berichtet, dass das Bild nicht aussagekräftig ist. Da sind 12 Wagen gewesen. In jedem Wagen ist ein Sarg. Es ist so abgeschnitten, dass man denkt, es ist ewig. da war nichts ganz, ganz Besonderes sozusagen, oder das Bild war nicht aussagekräftig. Herr Lauterbach hat mal schön gesagt, 80% unseres Erfolges waren die Bilder von Bergamo. Ich würde also jetzt auch entgegnen, es gibt auch bei uns, an diesem Bild jetzt mal exemplarisch, werden Bilder benutzt, um, und das schreiben Sie auch, wie wichtig Bilder sind, um Emotionen, um ja, Emotionen zu wecken, oder? Ist das nicht ein gängiges Motiv oder ein Strang, der sich durchzieht, die Benutzung von Bildern?
Ja, wobei, wenn man lange im Medienbetrieb ist, es gibt ja so gewisse Mechanismen. Hm. Also es ist ja nicht so, ich sag mal, die Nazis mit Goebbels haben ja tatsächlich bestimmte Bilder produziert und immer wieder verwendet und waren sich der Wirkung bewusst und haben das immer wieder eingesetzt. Das ist jetzt natürlich nicht so, das ist so ein ganz anderer Prozess. Wenn jemand den Auftrag bekommt, eben Bilder dort in Bergamo zu machen, dann wird er die so machen, okay, das ist jetzt mein Fokus, zu zeigen, da sind Leute gestorben. Der hat noch gar nicht im Hinterkopf, was das später auslösen kann. Dann macht er das besonders eindrucksvoll und dann zeigt er eben die, natürlich schneidet er hinten ab. Wenn ich einen Trauermarsch zeige, schneide ich auch vorne ab, was da noch, sondern ich fange mit der ersten Reihe an oder mit einer Demonstration. Ich versuche, das Ereignis bestmöglich einzufangen. Das ist ja auch in der Migrationskrise eben vorgeworfen worden, dass da reihenweise junge Männer kamen und man hat die wenigen Kinder gezeigt. Aber das sind so Medienmechanismen, wo man jetzt nicht sagen kann, der Fotograf oder Kameramann hat schon im Fokus die Leute zu beeinflussen, sondern das sind eben, er sucht die schönen Bilder, die sich gut verkaufen lassen. Und das waren eben ungewöhnliche, eindrucksvolle Bilder und mir begegnet das immer noch, dass wenn ich über die Zeit rede, Corona-Zeit, dass dann eben Leute sagen, ja, aber die Leute sind doch alle da gestorben und Bergamo und das war da alles so furchtbar und gibt da ja auch noch andere Bilder, ich glaube Brasilien und so. Ich meine, ich habe mich damals auch erschrocken und natürlich verwendet man diese Bilder als Symbolbilder, aber nicht, weil man Leute es von vornherein von irgendwas beeinflussen möchte, von dem man glaubt, es stimmt gar nicht. Mhm. Sondern ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das ging mir so und ich glaube, das ging den meisten so, man hatte ja wirklich erstmal Angst, es war irgendwas völlig Neues, Ungewohntes, kein Mensch wusste, was da kommt, es gab keine Impfungen, es war halt eine Seuche und dann glaubt man eben auch erstmal Wissenschaftlern, wenn die dann sagen, ja, es könnte ja sein, dass das sich immer weiter aufsummiert und dass eben dann so und so viel Todesfälle gibt und ja, wer will das schon? Also insofern kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Warum die heute noch verwendet werden, ja, wahrscheinlich, weil wenn man einmal weiß, es ist ein gutes Bild und ist im Archiv, dann holt man das eben vor. Ja, da macht sich keiner die Mühe und sagt, ich nehme jetzt mal weniger eindrückliche Bilder, um das besser darzustellen. Mhm.
Und was mich, ich war sozusagen nicht auf der anderen Seite, aber ich habe auch immer geguckt. Und was ich aber nie erlebt habe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und ich wollte mal wissen, ob das überhaupt eine Rolle gespielt hat, wenn es darum geht, oh Gott, die tödliche Seuche und unsere Krankenhäuser brechen zusammen, wir müssen alles tun, also habe ich dann überlegt, okay, wo finde ich raus, ob die Krankenhäuser überlastet sind? Na, ich gehe ins Netz und gucke, wie sind die Intensivstationen belegt? Sind die besonders belegt oder nicht besonders belegt? Und dann sehe ich da eine Linie der Normalbelastung über die ganze Zeit lang, egal gerade welche Maßnahme ist oder welcher Virustyp gerade ist. Also das wäre so mein erster Rechercheschritt. Okay, also alle sagen, die Krankenhäuser brechen zusammen. Jetzt gehe ich da mal gucken, es gibt ja Zahlen, wie belegt sind denn unsere Krankenhäuser in Deutschland gerade? Und dann gucke ich da wahrscheinlich jede Woche rein und überlege so, ah ja, okay, also abseits von den Bildern von Bergamo, das kann ja richtig sein, in Deutschland sehe ich jetzt keine generelle bundesweiten Anschlag. Gab es sowas, so eine Art interner Faktencheck? So, okay, wir haben hier diese Horrormeldung, aber wo finden wir denn raus, ob wir wirklich ganz viele Kranke und Tote haben?
Aber könnte das nicht daran liegen, dass man ja auch andere Operationen abgesagt hat und deswegen natürlich auch sozusagen Kapazitäten freigeschaufelt hat? Also soweit ich das weiß, sind die Isolierstationen ja schon überbelegt gewesen. Also ich glaube, es gab jetzt keinen Impuls, wenn solche Meldungen kamen, das eben in Frage zu stellen und dahin zu fahren. Also klar, man ist natürlich ins Krankenhaus gefahren und hat ja auch Bilder gedreht und ich glaube, man hätte dann ja gemerkt, wenn es leer gewesen wäre und obwohl einem erzählt wird, dass es voll ist. Also man wird natürlich rumgeführt, man hat, weiß jetzt nicht, wird wahrscheinlich in jedem Raum filmen. Also das meine ich so mit Vertrauensvorsprung. Man geht jetzt, glaube ich, nicht davon aus, dass ein der Klinikdirektor oder der Gesundheitsminister anlügt, und hat da jetzt auch nicht den Impuls, dem hinterher zu recherchieren. Und ich habe mich nicht mit beschäftigt, aber ich würde jetzt auch sagen, dass warum sollen die das machen? Also warum soll jemand bewusst die Bevölkerung täuschen? Was soll da das Interesse sein? Mhm.
Darauf können wir vielleicht noch kommen, aber ich kann Ihnen vielleicht sagen, wir saßen gestern hier zusammen mit einem Chefradiologen einer Klinik und der hat Daten erhoben. Man kann sie auch im Internet sehen. Wir hatten sozusagen in 2020, 21 und 22 eine historisch niedrige Auslastung der Krankenhäuser und zusammengerechnet waren die Corona-Patienten an allen Krankenhausfällen 3%, 4%, 2%. Das ist jetzt auch nichts, das ist sozusagen, das kann man aus offiziellen Daten herauslesen. Und warum ich das jetzt so ein bisschen Detail mache, ist das, weil das ist der Riesenvorwurf. Jetzt haben wir die eine Seite, die liest dann dauernd die Statistiken, auch Intensivregister. Hier ist nichts zu sehen, hier ist nichts zu sehen. Die öffentliche rechtliche Rundfunk, unsere Krankenhäuser sind kurz vorm, wir müssen hier hin und her fliegen, da, 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 da. Und dann entsteht diese fast nicht mehr zusammenzubringende Realitätsverzerrung zweier Seiten, wo die eine natürlich sagt, hey, ihr seid doch, ich bezahle euch doch, damit ihr das sachlich berichtet. Also das wollte ich hier einfach nochmal aufdröseln. Ich habe da nämlich ja auch, ich komme auf diese Petition zurück, wo ich gesagt habe, wir brauchen jetzt diese Sendung. Das hatten wir auch im Vorgespräch schon angesprochen.
Es gibt ja so eine Art Arbeitsteilung. Und ich würde jetzt, also Nachrichten, das ist kein Ort, wo man ewig hinterher recherchiert, stimmt das. Mhm. Aber es gibt natürlich andere Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, diese Investigativrecherchen, Magazine, die hätten sich dem natürlich, haben sich ja auch dem angenommen. Jetzt habe ich natürlich nicht im Einzelnen verfolgt, wie die recherchiert haben, was die recherchiert haben. Mhm. Wenn, dann wäre das deren Aufgabe. Und wenn die eben was rausbekommen, was so bisher dem gängigen Narrativ widerspricht, noch nicht berichtet wurde, dann wiederum bieten die das den Nachrichten an und dann kommt das auch in die Nachrichten.
Wenn der Chef vom Dienst das will.
Dann ist es natürlich Bewertungssache, natürlich,
ja.
Klar.
Ja.
Also ich habe da jetzt kein Corona-Zeitbeispiel, aber ich habe ja so ein Beispiel zum Atomausstieg, ja, wo man mit Recherchen aus einem eigenen Haus die in Frage gestellt hat, wo eben die Dokumentation zusammenfassend gesagt hat, die ganze Welt setzt weiter auf Atomkraft, nur Deutschland nicht, und man würde überhastet aussteigen. Und in der Tagesschau-Redaktion eben immer noch gesagt wurde, nee, aber also das ist ja eine komische Doku. Es wäre blöd, wenn wir den Teaser-Beitrag zeigen, weil der tendenziös ist. Also man argumentiert dann auch faktenfrei, durchaus im Einzelfall nach Haltung und Meinung.
Mhm.
Weil es der eigenen Überzeugung widerspricht. Man glaubt, es ist faktenbasiert, aber ist es natürlich in dem Moment dann nicht. Was aber nicht heißt, dass es jetzt immer auf alle Berichte zutrifft.
Mhm.
Das sind natürlich schon auch, weil es eben so markant ist, Einzelfälle. Aber ja, in der Corona-Zeit kann ich schon verstehen, dass das da für Irritationen gesorgt hat.
Mhm. Sie schreiben auch einmal, dass sozusagen Sie darauf hinweisen, dass die Inzidenz ja fällt, dass man darüber auch mal berichten könnte, glaube ich. Und dann wird es aber nicht berichtet, wenn ich das
richtig erinnere. Ich hatte ja auch manchmal frei und habe das natürlich, habe ja die Sendung dann auch jeden Tag geschaut und eben auch mit Familie oder Freunden und dann die Reaktionen natürlich auch aufgenommen. Und da war das einfach, glaube ich, meine Tochter, die also natürlich, ja, wie alle Jugendlichen unter den Maßnahmen echt auch gelitten hat. Und wir haben jeden Tag gebracht, wenn die Fallzahlen nach oben gingen, aber als sie gesunken sind, plötzlich nicht mehr. Und dann hat sie mir das gesagt, das war mir gar nicht aufgefallen. Dann habe ich das in der Redaktion angesprochen, in der Sitzung. Und man kann immer alles irgendwie argumentieren und dann wurde das so wegdiskutiert. Ja, das muss man ja auch nicht mehr jeden Tag machen.
Mhm.
Aber vorher musste man das komischerweise jeden Tag machen.
Ja.
Und da, glaube ich schon, spielt eben auch eine Rolle, Nachrichten bringen eben auch bevorzugt negative Nachrichten. Und wenn eben die Zahlen ansteigen, ist das eben berichtenswerter, als wenn Entwarnung ist.
Mhm. Die Leute stehen auch auf diese Erregung oder auf das Angstszenario, oder? Ist das was
ja,
ankommt?
Ja, es geht nicht darum, dass die Leute darauf stehen, sondern das ist ja so, früher mussten sich Nachrichten auf der Straße, auf dem Boulevard verkaufen. Heute geht es um Klickzahlen.
Mhm.
Und da können sich auch etablierte Medien nicht frei machen von diesem Mechanismus. Das ist ja ein Teil des Vorwurfs, den ich der Tagesschau mache, dass sie da zu sehr drauf reagiert und eben auch zu sehr auf seichte Unterhaltung oder die Quote eben schielt, weil man eben glaubt, dass dann eben dann auch mehr Leute zuschauen, was ich überhaupt in Frage stellen würde.
Mhm. Ja, da gibt's gute Szenen mit Ihnen und der Redaktion vom Social Media Team oder so, um die Debatte, was ist jetzt davon relevant oder nicht. Das waren teilweise interessante Szenen. Mich hat ein Satz, den ich erfahren habe aus dieser, ich habe ja, wie gesagt, nach diesen Petitionen eine Konferenz gehabt mit Jana Hahn, Chefredakteurin und Programmchefin von MDR aktuell damals dann, Susanne Pfarb, da waren andere noch dabei, Tom Schneider, weil meine Petition wurde erstmal angenommen, die wurde aber nicht ausgeführt. Und da war ein Satz drin, ne? Wir sollten darüber auch nicht berichten. Ne? Diese Leute hätten sich gewünscht, dass wir darüber gar nicht berichten, weil ich habe gesagt, wir streamen das einfach live. Wir haben 110.000 Unterstützer, die wollen es alle wissen, Livestream. Wollten wir nicht, aufzeichnen wollen wir nicht. Aber wir haben danach dann darüber berichtet, was halt zu großem Ärger gesorgt hat, weil dann war die Vertrauensbasis, war dann zerbrochen. Ich habe gesagt, ich kann ja 110.000 Leuten nicht nichts sagen für ihr eigenes Anliegen. Aber da war ein O-Ton drin und da würde ich fragen, ob Sie denken, dass das eine Haltung ist, die öfter vorkommt. Der hat mich ehrlich gesagt schockiert. Da wurde gesagt, man könne es nicht jedem Einzelnen überlassen, sich eine Meinung zu bilden, welcher Wissenschaftler recht hat, damit überfordere man das Publikum. Ist das eine Haltung, die Sie auch erlebt haben gegenüber dem Konsumenten oder dem Bürger des Landes? Ja dann.
So konkret nein. Aber wenn ich ihn einordne und vergleiche mit ähnlichen Vorfällen, kann ich mir schon vorstellen, aus welcher Ecke das kommt. Ja, man hat ja zum Beispiel Experten, die man sich sucht, um bestimmte Sachen einzuordnen. Und auch da hat man eben eine große Macht, welcher Experte spricht, weil der eine würde das sagen, der andere würde dem vielleicht sogar widersprechen. Und beide kann man als glaubwürdige Quellen labeln. Und dann ist eben mein Einfluss, welchen bringe ich zur Aufführung und mach das gar nicht kenntlich, dass es andere Meinungen gibt. Das konnte man ja jetzt auch sehr gut beim Ukraine-Krieg sehen und Leute, die dem gängigen Narrativ widersprochen haben, die sind eben einfach nicht zur Aufführung gekommen, wurden nicht wieder eingeladen. Gibt's aber auch bei anderen Themen. Insofern ja, kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dieser Ecke, zum Beispiel eben bei der Klimakrise, Erderwärmung. Da wirft man ja der BBC vor, die eben sagt, wir bringen immer beide Meinungen, pro und contra. Und so sorgen wir für eine Ausgewogenheit und der Zuschauer kann sich seine Meinung selber bilden. Und dann sagt man in Deutschland sehr verbreitet eben, ja, aber was ist denn, wenn in der Wissenschaft zu 90% die eine Meinung überwiegt, dann ist es ja nicht mehr ausgewogen, wenn ich immer die Diskussionsrunden pari pari besetze, dann würde ja eigentlich diese Minderheitenmeinung überproportional zu Wort kommen. Ja, und das führt dann dazu, dass sie in Deutschland so gut wie gar nicht zu Wort kommt. Also das, wenn man dann der Meinung ist, eben zum Beispiel wie bei der Erderwärmung, dass das Konsens ist, dann kommen andere Stimmen nicht zu Wort. In dem Fall kann ich das sogar ein Stück weit nachvollziehen. In anderen Fällen kann ich es eben nicht nachvollziehen, dass man eben kritische Stimmen, zum Beispiel zum Ukraine-Krieg, eben nicht zu Wort kommen lässt. Oder man sucht sich Experten für die Talkshow oder Vertreter, die diese Position vertreten, die nicht so überzeugend rüberkommen. Mhm. Ja, auch da ist ja immer, wen suche ich aus? Es gibt ja so viele Leute, die man da einladen kann. Und dann suche ich für die Position, die ich gut finde, eher jemanden, der sehr eloquent ist, sehr meinungsstark und das wirklich gut begründen kann. Und für die Gegenmeinung, ich habe die zwar eingeladen, aber der ist eben ja nicht das schärfste Messer in der Schublade. Und dann damit kann man eben auch Leute ein bisschen beeinflussen.
Mhm. Dieser Expertenauswahl widmen Sie sich auch in dem Buch bis hin. Fand ich sehr interessant. Und Sie haben es jetzt auch angesprochen, das fand ich bedeutsam. Sie haben geschrieben, dass sozusagen der ehemalige Bundeswehrgeneral Harald Kuja, der kommt als Beispiel in dem Buch vor, dass der ganz plötzlich verschwand. Also der war mal auf Sendung zum Thema Ukraine-Krieg und dann war er weg. Was hat er denn falsch gemacht? Was?
Er hat Verständnis für die russische Position gehabt und man... Da versteht man sich dann plötzlich eben als jemand, der die Meinung gepachtet hat und das, was Kujat sagt, hochdekorierter General, war eben in den Augen der überwiegend ungedienten Tagesschau-Redakteure falsch und damit dann wurde er nicht mehr eingeladen. Und das ist ja kein Einzelfall, ja, also Claudia Kempfert wurde immer wahnsinnig gerne eingeladen zu Energiefragen, bis sie dann plötzlich im Wahlkampf mal neben CSU-Kandidaten gesessen hat. Und dann wurde sie als atomlobbyfreundlich gelabelt und nicht mehr eingeladen, bis sie wieder die Seiten gewechselt hat und jetzt an der Seite der Grünen sitzt und für alternative Energien eintritt und plötzlich wieder ganz oft zur Aufführung kommt.
Mhm.
Oder Werner Patzelt, ein Professor der Uni Dresden, der Politikwissenschaft dort gelehrt hat und die Pegida-Bewegung mit seinen Studenten besucht hat und als Ergebnis eben hatte, dass dort nicht nur Rechtsextreme und Nazis mitlaufen. Und das Ergebnis hat vielen nicht gepasst und deswegen haben sie ihn dann auch nicht mehr eingeladen. Man ist sehr schnell, ne? Man sucht sich dann irgendwie vielleicht einen verrutschten Satz von ihm.
Mhm.
Der vielleicht tatsächlich über den Durst ist, der eben zu sehr an der Schraube gedreht hat. Aber statt einfach zu sagen, naja, also wenn wir sie das nächste Mal einladen wollen, überlegen sie nochmal so ein bisschen, wird eben klammheimlich, das wird demjenigen auch nie mitgeteilt, ja. Mhm. Da gibt's so eine Expertenliste und da stehen die alle drauf mit wie man sie am besten erreicht und so weiter. Und ein paar Eigenheiten gibt's, Honorar, was weiß ich. Und dann verschwindet man einfach von der Liste oder wird dann dahinter geschrieben, nicht mehr einladen und derjenige erfährt das nicht. Und das finde ich schon sehr fragwürdig.
Sie schreiben auch von einer Moderatorin, Ronny Arndt von MDR, die sich in einem Kommentar gegen Waffenlieferungen, glaube ich, wandte. Und dann hat sie nie wieder einen ARD-Kommentar verfasst. Also es passiert auch mit den Redakteuren sozusagen im Rundfunk.
Das war der erste und einzige Kommentar, den Romy Arndt sprechen durfte, genau. Also auch eine sehr langjährige, erfahrene Journalistin, die lange bei NTV moderiert hat und dann zum MDR gegangen ist und da dann einen Kommentar gesprochen hat, der sich ganz vehement gegen weitere Waffenlieferungen ausgesprochen hat und da eben auch zum Beispiel Agnes Strack-Zimmermann von der FDP eine Nähe zur Rüstungslobby unterstellt hat. Und dann hat man plötzlich gesagt, weil Kommentare sind eigentlich tabu, man darf sie inhaltlich nicht kritisieren beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also man darf nicht sagen, das ist Konsens, ja, für alle. Die Meinung gefällt mir nicht, das geht nicht. Aber man hat dann einen Kniff gefunden und hat gesagt, ja, die Sorgfaltspflicht wurde nicht eingehalten, die gilt auch für Kommentare. Frau Strack-Zimmermann steht der Rüstungslobby gar nicht nahe. Was ein bisschen lustig ist, weil ich meine, sie war verteidigungspolitische Sprecherin. Ich erwarte von ihr, dass sie Nähe hat zur Rüstungsindustrie, um zu verstehen, worum es da geht. Und das war auch noch, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, ein großer Konzern sitzt in ihrem Wahlkreis. Also es wäre geradezu absurd, wenn sie keine guten Kontakte pflegen würde. Und ich glaube, dass das eben nur ein vorgeschobener Kniff war. Und man hat Romy Arndt nie wieder einen Kommentar sprechen lassen. Und hat aber zeitgleich, das meine ich mit der Meinungskorridor wird immer enger, wahnsinnig viele Kommentare gesendet pro Rüstungslieferung für schwere Waffen und die deutsche Regierung wäre viel zu zögerlich und viel zu langsam, was auch von den Fakten überhaupt nicht gedeckt ist, ja. Also wir sind ja da, wenn ich das richtig weiß, der zweitgrößte Rüstungslieferant und also auch das ist tendenziös und trotzdem hat man da kein Problem damit, die immer wieder zu senden.
Also und dann gibt es ja noch den Abschnitt im Buch über Naturkatastrophen. Es gibt noch mehrere, es gibt auch noch die Royals und Sport und einer ist auch Naturkatastrophe und ich habe so Ukraine, Corona und das zusammengefasst, weil ich da einen roten Faden entdecke, den ich gerne mit ihm mal besprechen wollen würde. Und sie stellen in diesem Buch dann folgende Frage, als es um Naturkatastrophen geht, die zitiere ich mal. Warum berichten Tagesschau und Co. ausufernd über Waldbrände? Fragen Sie sich in dem Buch. Wie würden Sie es beantworten? Haben Sie eine Antwort darauf?
Also polemisch gesagt sind es geile Bilder. Ja, also ich meine, klar, das Fernsehen ist ein optisches Medium und ich persönlich bin großer Fan vom Deutschlandfunk und höre mir da mal die Tageszusammenfassung an. Und natürlich, dann gibt es natürlich echte Diskrepanzen. Wenn es irgendwo brennt, dann wird das immer Kalifornien ganz groß, brauche ich gar nicht hingucken, weiß ich, in der Tagesschau zur Aufführung kommen. Und im Deutschlandfunk wird das vielleicht, wird es auch gesendet, wenn es gravierend ist und relevant, aber vielleicht nicht ganz vorne, vielleicht nicht so lange und nicht so ausufernd. weil es eben ein anderes Medium ist. Und ein optisches Medium setzt natürlich eben auf starke Bilder. Und auch da beim Privatfernsehen kann ich es total nachvollziehen, dass man einen Tornado, wenn er dann mal auch von der Kamera eingefangen wird, natürlich ist es ein starkes Bild und dann zeige ich das. Oder ein Damm bricht und ich habe das Bild, wie die Flutwelle rollt. Aber das ist schon so ein bisschen, Naturkatastrophen-Porn so, also das sagt mir ja als Nachricht nichts, wenn ich es nicht einordne. Mhm. Also ich bin betroffen, es flackert so schön, ist so schön rot und aber ich muss ja sagen, ist es jetzt was Besonderes, wie viel tatsächlich ist da abgebrannt, häufen sich Waldbrände, hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Und ich habe einfach festgestellt, dass wirklich inflationär immer darüber berichtet wurde, heute brennt es auf Sizilien, morgen auf Sardinien und übermorgen auf Kreta. Und man verliert ja auch völlig den Überblick. Also also wenn ich nicht gerade da Urlaub mache oder machen will, dann hat das für mich auch gar keine große Relevanz. Und dass es nicht so wichtig sein kann, zeigt ja auch, dass wir danach nicht nochmal hingucken. Also sonst würden wir ein Jahr danach wie sieht's denn heute aus? Machen wir aber nicht. Also deswegen ja, bisschen sinnfrei und das betrifft andere Naturkatastrophen auch, ja. Also klar, manchmal passieren richtig krasse Naturkatastrophen wie ein Tsunami oder so, aber das ist nicht immer der Fall und trotzdem kommen sie überproportional häufig. Ein Hochwasser in Asien in der Regenzeit ist eben völlig, das ist halt normal und trotzdem wird man das immer wieder sehen, weil es eben starke Bilder sind. Mhm.
Und ich stelle die These auf, dass es noch einen anderen Grund hat. Die würde ich Ihnen gerne mal präsentieren. Für mich ist hier, also für mich deutet sich was an. Die Bilder von, Sie sagen ja einordnen, ja, wie viel sind da wirklich verletzt worden? Also, dass man die Nachricht einordnet. Jetzt haben wir die Bilder von Bergamo oder die Bilder von Intensivstationen, eben ohne eine Einordnung. Wie viele Intensivstationen sind denn gerade in Deutschland? Wie belastet? Und wir haben Naturkatastrophenbilder, die vielleicht nicht eingeordnet sind, weil Sie sagen, es sind gute Bilder. Bei beiden Sachen, Ukraine-Krieg zählt dazu, handelt es sich um drei wichtige Narrative, auch politisch wichtige Themen gerade. Und wir, auch hier auf meinem Kanal, haben schon oft darüber gesprochen, inwiefern Angsterzeugung wichtig ist, um Macht oder man würde sagen sogar Herrschaft auszuüben. Meine These, die ich einfach habe, wenn ich mir diese Themen angucke, ist, dass die Nachrichten mit dazu dienen, Angsterzeugung zu erschaffen, um gewisse Themen, gewisse politische Richtungen zu begleiten oder vielleicht sogar anzustoßen. Und da ist einfach das Naturkatastrophenbild, die belegten Intensivstationen, die passen da total dazu, weil sie schreiben oft von Fehler. Und für mich ist doch aber, geht es nicht auch darum, Angst zu machen, um dann irgendeine Botschaft zu senden? Oder ist das keine bewusste Entscheidung? Ja, wir wollen den Leuten Angst.
Ich würde eher sagen, es ist keine bewusste Entscheidung. Aber natürlich, wenn ich Grünwähler bin, liegen mir Umweltthemen am Herzen. Und ich sehe dann eben den Klimawandel an jeder Ecke. Mhm. Und den gibt es ja auch. Und natürlich muss man zeigen, dass die Gletscher schmelzen. Die Frage ist ja nur, wie oft zeige ich das? Ne? Und welche Bedeutung messe ich dem bei? Aber ich bin kein Freund von Verschwörungserzählungen. Also das, ich habe da nicht wahrgenommen, dass sich da Leute irgendwie treffen, um Angst zu erzeugen oder so. Das meine ich ja auch mit, es gibt keine Anrufe von oben oder, also wenn überhaupt, ist es ein unbewusster Prozess, dass man das eben selber als wichtig erachtet und eben dieser andere Mechanismus. Also nein, das glaube ich, also kann ich mir, entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen tatsächlich, ja. Mhm. Vielleicht bin ich auch naiv, aber nein.
Eine Sache ist mir noch wichtig, die fand ich auch höchst interessant, das ist die Ost-West-Geschichte, die Sie oft auch beschreiben, fand ich auch sehr eindrücklich. Sie schreiben an einer Stelle einen Satz, den fand ich richtig markant, da schreiben Sie, es ist wenig karrierefördernd, mit leichtem thüringischen Akzent, von seinem Schulerlebnis im Russisch- und Staatsbürgerkundeunterricht, dem Studium an der Karl-Marx-Universität oder dem Dienst in der Nationalen Volksarmee zu berichten. Warum ist das wenig karriereförderlich?
Ja, weil man dann als Abweichung von der Norm wahrgenommen wird. Und wenn man Karriere machen möchte, sollte man sich ja möglichst anpassen, der Mehrheit. Das ist ja in allen Dingen so, die ziehen ja ihre Nachfolger nach sich, die so ähnlich sind wie man selbst. Man wird also niemanden nehmen, der ein bisschen komisch ist. Und ich glaube, dass ich bei der Tagesschau auch als komisch wahrgenommen wurde, weil ich eben doppelte Minderheit bin, einmal Ostdeutsch, aber eben auch schwerbehindert und deswegen aber vielleicht auch so nicht richtig dazugehört habe und so eine gewisse Distanz hatte. Und vielleicht ist auch deswegen am Ende das Buch herausgekommen. Mhm. Ja, ich habe ja Wendeerfahrung, habe gesehen, wie ein System eben auch fallen kann und dass nicht alles in Stein gemeißelt ist. Und mir ist das wahnsinnig wichtig, dieses Ostthema. Stelle aber eben auch fest, ganz interessant, dass das kaum in den Interviews sonst mit westdeutschen Leitmedien eine Rolle spielt. Das ist eben, kann das alles schreiben, ist ein wichtiges Kapitel, aber wenn es keiner wahrnimmt, dann denen ist das eben nicht wichtig. Die schützen sich auf andere Themen. Denen ist egal, dass bei der Tagesschau in der Planung eben kein Ostdeutscher arbeitet und natürlich dann auch keine ostdeutschen Themen vorkommen, ist ja logisch. Also sind generell unterrepräsentiert in der Redaktion dort. Also es gibt Ostdeutsche, aber es sind eben wenige. Sie arbeiten da ja 300 Leute und gemessen am Anteil der Bevölkerung 20%, das müssten ja ungefähr so 50 sein. Ich weiß es nicht genau, aber es sind vielleicht 10. Also es sind auf jeden Fall zu wenige und die melden sich auch nicht zu Wort mit ostdeutschen Themen. Ich hatte dann auch die Nase voll, so als Ossi vom Dienst da zu gelten und immer irgendwie erklären zu müssen, warum Sachsen jetzt anders tickt. Also das ist ja dann auch irgendwann mühselig und dass sie dann erzählt haben, oh, wie schön, wir waren jetzt mal im Urlaub und das ist ja eigentlich ganz hübsch. Warum nicht? Also wo ist jetzt die Überraschung? Oder also man gibt sich einfach keine Mühe zu verstehen, warum dort zu großen gesellschaftlichen Themen anders gedacht wird, mehrheitlich. Also da geht es ja nicht um kleine Nuancen, sondern richtig, richtig anders über Migrationskrise, Ukraine-Krieg und auch in der Corona-Zeit. Da, wo waren die Proteste am stärksten? Mhm. Ja, in den ostdeutschen Bundesländern. Und das ist kein Zufall. Man ist da auch ein bisschen widerständiger und ist bereit, Sachen in Frage zu stellen, kritisch zu sein. Und diese Verwunderung, jetzt wählen die alle AfD, aber man ist dann eben eher beim Bashing und die sind ja alle so ein bisschen dumm und undankbar und wir haben da so viel Geld drüber geschoben, aber man hat gar keine Lust, das zu verstehen.
Jetzt verhalten die sich immer noch nicht so, wie wir es wollen, die Ossis.
Ja, es ist, also ihr könnt die zwar wählen, aber es ist falsch. Mhm. Aber was man auch aufs BSW oder so beziehen kann. Also das auch eine merkwürdige Vorstellung von Demokratie, ja.
Mhm. Wie waren denn die Reaktionen so auf Ihr Buch? Also wahrscheinlich haben Sie auch Anrufe von Kollegen bekommen. Also was ist geschehen, nachdem Sie es veröffentlicht haben?
Also am Anfang gab es eher negative Reaktionen von Kollegen. Die hatten sich das teilweise vorbestellt und waren die Ersten, die das dann in einer Nacht durchgelesen haben und sich gemeldet haben, dass sie es doof finden. Es gab ja auf X ein Tweet vom ehemaligen Faktenfinder Patrick Gensing, der im Buch vorkommt und geschrieben hat, er hat ein paar Seiten gelesen und dann hat er mich da in Grund und Boden getreten. Ich würde kübelweise Schmutz ausgießen und sehr illoyal und so weiter und da habe ich mich schon kurz erschrocken und ein paar Tage schlecht geschlafen dann. Mhm. Aber je mehr Zeit vergangen ist, umso mehr freue ich mich, dass es überhaupt wahrgenommen wird, dass Menschen eben jetzt ernsthaft auch über die Themen diskutieren. Und es gibt sehr viele Reaktionen von Kollegen aus dem Haus. Leider getraut sich keiner öffentlich, sich dazu zu bekennen, aber sie melden sich in direkten Nachrichten und freuen sich, dass es das Buch gibt und meinen eben, sie würden den Hut ziehen und sei mutig und endlich wird es mal jemand aussprechen. Man hätte sich ja immer schon denken können und lassen sich dann das Buch signiert an die Privatadresse schicken. Mhm. Und Leute, die auch schon aufgehört haben beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die melden sich eben auch, weil natürlich, je länger man raus ist, umso größer ist der Abstand. Man sieht das Ganze mit anderen Augen. Mir geht das jetzt genauso. Je länger ich raus bin, umso kritischer sehe ich es eigentlich.
Mhm. Wie mit allem, wenn man etwas, ein System verlässt, erkennt man es erst wirklich, wenn man raufguckt von außen.
Ja, aber ich habe es eben einfach auch als Job empfunden. Ich habe es währenddessen jetzt nicht als System oder Sekte oder so empfunden.
Nee, klar.
Ist es ja auch nicht, aber natürlich ist schon so, dass man bestimmte Sachen nicht hinterfragt, weil man wahnsinnig stark auch davon profitiert und sich eben da auch als Teil des Ganzen fühlt und die Kritik, die man schon auch wahrnimmt an dem System, es ist einem trotzdem nicht klar, wie vehement die Kritik in der Gesellschaft ist. Und das wird mir jetzt bewusst.
Mhm. Und meine letzte Frage, sehen Sie denn, also Reformbedarf, glaube ich, es wird deutlich in dem Buch, sehen Sie denn Möglichkeiten, dass der ÖRR Wege findet, sozusagen näher dran an neutral, sachlich, objektiv, ausgewogen zu berichten? Gibt's da, also sehen Sie es als realistisch an, dass es funktionieren kann?
Also es wünschen sich alle, ich habe leider auch kein Patentrezept.
Mhm.
Mir war es nur einfach mal wichtig, genau zu benennen, woran es hakt. Es gibt so ein paar kleine Stellschrauben, wo man was machen könnte, aber ich will mich jetzt auch nicht überheben. Ich bin jetzt nicht Dr. Allwissend, der sagt, okay, also ihr müsst das und das machen und dann ist alles gut im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich denke sogar, je länger ich mich damit beschäftige, dass die von innen nicht die Kraft haben, sich zu reformieren, wirklich zu reformieren, dass es da von außen Anstöße braucht. Ja, so die Kleinigkeiten, die man machen könnte, ist, dass man eben diese Seitenwechsel ein bisschen unterbindet, indem man das Rückkehrrecht abschafft und zum Beispiel die Stellen bei der Tagesschau ausschreibt für die Chefredaktion. Ist ja ein undurchsichtiges System, was ich selber nie durchschaut habe, wer da nach welchem System dahin geschickt wird.
Mhm.
Die Chefs vom Dienst bekannt macht, dass man die eben kennt und dass sie nicht so anonym sind. Und dass man die Stellen auch ausschreibt und zeitlich begrenzt und dafür sorgt, dass eben auch aus allen Regionen da mal jemand zum Zug kommt.
Mhm. Gibt es noch irgendwas aus Ihrem Buch oder aus Ihren Erfahrungen, was Sie denken, was nicht erwähnt wurde, aber wichtig eigentlich ist? Irgendein Thema, was wir gerade übergangen haben oder ein Aspekt, der noch erwähnt werden will?
Nein, ich freue mich, dass wir viele verschiedene Aspekte angesprochen haben, dass wir das Ostthema angesprochen haben, was mir tatsächlich am Herzen liegt. Insofern freue ich mich, dass es mal nicht um nur so die linksgrüne Ausrichtung oder den anderen Umgang mit der AfD, für den ich plädiere, ging, weil das ist was ja auch nur ein kleiner Aspekt, auf den sich so viele andere sonst so stürzen.
Mhm. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen auch für das Buch. Ich habe es mit sehr viel Freude gelesen und Interesse und wünsche alles Gute.
Vielen Dank.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.